Andi.
Hallo.
Ich atme aus. Ich atme ein. Ich atme aus. Ich habe viel geatmet. Ich begrüße dich zu unserem Wonne-Podcast. Wohlfühlen, quasseln über dies und das. Ich habe einen Halsbonbon im Mund, deswegen klackert es noch. Es tut mir leid. Ich begrüße auch euch alle, die ihr wieder zuhört. Und dann geht's auch schon los. Andi, Mann, du, how is it?
How is it? Ja, wer einatmet, sollte auch ausatmen, beziehungsweise umgekehrt. Das kann ich nur empfehlen. Das müsst ihr mal ausprobieren. Das ist echt eine coole Erfahrung.
Oh,
aber jetzt atme ich erstmal tief ein und dann hören wir uns das Intro an.
Getting Wild. Was Männer wirklich bewegt. Der Podcast mit Andi und Ralle.
So, Ralf.
Ich bin immer voll im Beat, im Beat, im Beat.
Ist es denn ein Kräuterbonbon?
Es ist mit Ingwer.
Mit Ingwer?
Magst du Ingwer?
Nee.
Aber du bist doch so viel in Asien unterwegs.
Ja, heißt ja nicht, dass ich dann Ingwer mag.
Okay.
Nee, ja. Ingwer ist mir zu, ist nicht so, mal, wenn das so eine Prise ist.
Sehr schön. Ja, du, lass uns doch mal einsteigen. Wir waren beide unterwegs
warst du beim Giacomo?
Wir haben muss mal wieder. Steht an, Termin ist gemacht. Genau, wir müssen auch mit Giacomo einen Termin finden, wann wir das nächste Live-Ding starten in diesem Jahr. Es wird ja Richtung Spätsommer, Herbst. Wollen wir ja nochmal, nicht?
Ja.
Ja, hast du gesagt.
Wenn der Giacomo will, ich müsste auch nochmal zum Friseur.
Ja. Genau. Wechselst du auch zu Giacomo?
Nein. Ich habe hier meinen Giacomo. Ich darf ja nicht untreu werden.
Wie heißt denn dein Giacomo?
Auch Giacomo, glaube ich.
Du kennst den Namen deines Friseurs nicht?
Ich sag's nicht.
Oh Gott, bist du oberflächlich, ey.
Nein. Man kennt sich, man schätzt sich, aber man hat keine Ahnung, wie man heißt.
Nee,
heißt
aber er weiß, denn? Das kann doch nicht sein, Andi.
Ich hab keine Ahnung, wie der heißt. Wir sind hier, als wir vor 3 Jahren hier hingezogen sind in die Gegend, bin ich dann irgendwann dahin.
Wohnt ihr jetzt schon 3 Jahre in diesem Viertel? Wahnsinn.
Und, ich glaube ja. Und ich weiß tatsächlich nicht, wie der heißt.
Ja, dann frag ihn mal. Der möchte das vielleicht den Namen angesprochen werden.
Wie heißt du eigentlich? Friseur. Oder Friseur. Ja.
Ja, oder du hast ihn immer mit Giacomo angesprochen. Das kann natürlich auch was aus der Gewohnheit.
Ist er jetzt beleidigt.
Ja, genau.
Ja. Ja, wir waren viel unterwegs. Hast du eine Mahnwache gehalten an der Ostsee beim Wal? Weil vor 2 Wochen haben wir ja noch über den Wal gesprochen. Es walt ja immer noch rum. Du warst woanders.
Sieht nicht schlecht aus irgendwie. Er sieht schlecht aus, würde ich sagen. Der Wal schafft's nicht irgendwie, wie es aussieht. Ja, ist interessant, das mal so mitzubekommen. Jetzt wurden ja schon Dinge gepostet, was passiert, wenn ein Wal stirbt. Also wie... Also der sinkt dann, in der Regel, da wird er nicht so tief sinken können.
Ach so, ich dachte,
sinkt er 3 bis 4.000 Meter in die Tiefe dann, wenn er verstorben ist.
Ja. Ich dachte, er sinkt. Also der
sinkt ab, sinkt. Nein, er sinkt mit K.
Okay, ja, er sinkt. Ja.
Genau. Und dann über viele Jahrzehnte wird der dann quasi Teil des Ökosystems. Und hunderte von Arten an Tieren ernährt das dann quasi die Reste des Wals ernähren dann noch Arten unter Wasser. Das war spannend.
Ist das nicht bei uns auch so, dass wir auch irgendwann Teil des Ökosystems werden und irgendwelche anderen?
Aber nicht über viele Jahrzehnte. Bei uns geht das, glaube ich, schneller.
Ja, kommt auch an, was du so alltäglich gegessen hast, ne?
Ja gut, ich werde ewig.
Also wenn du viel Plastik gegessen hast, dann wird der Zersetzungsprozess auch lange dauern.
Wir essen ja alle viel Plastik.
Ja, ne, diese Mikroplastik in der Zahnpasta zum Beispiel.
Zum Beispiel. Aber isst du deine Zahnpasta?
Nee, ich schmiere die mir schon aufs Brot.
Statt Nutella, das hatten wir ja letztes Mal.
Ja, ich besitze ja keine Zahnbürste. Was willst du machen, ne? Du musst ja irgendwie die Zähne putzen. So ein schönes Rohr.
Ja, genau. Ich höre, genau. Also ich bin gestern aus Hamburg wiedergekommen.
Ich habe ein paar Tage
mit meiner Tochter in Hamburg verbracht. Hab mich wieder getraut, mit der Bahn zu fahren. War auch ganz okay. Wir waren schon fast in Köln, also in Düsseldorf, was eh schon schlimm genug ist. Und dann ging nichts mehr, weil Leute im Gleisbett, so, dann geht ja nichts mehr.
Da wird alles,
was weiß ich, was die Leute im Gleisbett machen.
Das ist, wir fliegen ja dieses Jahr auch wieder weg nach Ecuador. Und du erinnerst dich ja noch an unser Meeting letztes Jahr am Bahnhof.
Ja.
Und wir fliegen diesmal von Frankfurt wieder, aber morgens um 7.
Oh.
Und da habe ich mich jetzt dazu entschieden, oder wir,
am Abend vorher,
im gemeinsamen Prozess, dass wir dann am Abend vorher anreisen, weil man sich einfach nicht mehr verlassen kann da drauf, ne? Und du weißt noch, wie nervig das war, wenn du da,
das war knapp, letztes Mal,
kurz vor der Fernreise, und dann stehst du da irgendwo im Zug bei kurz vor Mainz und es geht weder vor noch zurück. Das,
ja gut, hat im Endeffekt bei uns ja nur geklappt, weil der Schalter leer war, logischerweise, weil alle schon im Flugzeug waren.
Ja.
Also das Nervenkitzel, den braucht man nicht irgendwie. Burgen anschauen im Mittelrheintal würde ich gerne an anderen Tagen
erledigen. So, wie seid ihr dann aus Düsseldorf weitergekommen?
Ja, der Zug fuhr dann doch irgendwann. Es war auch ganz interessant, weil dann es wurden Züge abgesagt schon, auch in Köln dann im Umstieg hier raus, dann wo ich wohne, wurden S-Bahnen abgesagt, die aber dann doch einfuhren. Also es ist eigentlich weiß man nichts, bis man es erledigt. Ja. Und das habe ich auch auf einer Fahrt ins Montafon, wo wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Und du warst ja in Frankreich unterwegs, auch zu Genüge getan. Also ich könnte jetzt ein paar Bahnhacks gleich auch durchgeben irgendwie.
Ja.
Also Bahnfahren für Profis. So.
Ja.
Ja, genau. Fangen wir doch mal mit Frankreich an.
Mhm.
War nix, oder was?
Doch, war super.
Ja.
Wir waren in Frankreich.
Ja, wo genau wart ihr denn? Ihr wart eine Woche unterwegs und habt mehrere Skigebiete.
Nee, das kommt drauf an, auf die Perspektive.
Wir waren in
Le Trois Vallées, was die drei Täler heißt.
Mhm. Ah.
Da liegt dann auch der Hund begraben. Da ist dann halt auch, es ist ein großes Gebiet, da sind verschiedene Resorts oder Skigebiete in einem, die zu den Le Trois Vallées zusammenhören. Und
wo genau liegt denn Le Trois Vallées in Frankreich? Wo denn?
In den französischen Alpen.
Ja. Ah.
Wir hatten die Wahl, fährst du einfach von Köln aus Richtung Süden, so schön den Rhein runter, Mannheim, Karlsruhe,
das Buch,
Basel, dann Genfer See und dann in die Alpen, oder fährst du durch Frankreich, also Luxemburg, Frankreich, so Dijon, Lyon und so, da haben wir uns für die französische Route entschieden.
War es eine gute Wahl?
Es war eine sehr gute Wahl, weil erstmal wir in den heutigen Zeiten in Luxemburg vollgetankt haben.
Mhm. Wie sind die Spritpreise denn in Luxemburg aktuell?
So 1,68.
Ach was, okay.
Ja, da hat sich das schon gelohnt. Da bin ich vorher extra nochmal dreimal um den Kreis gefahren, wenn ich den Tank schön leer fahre, damit ich da richtig voll tanken kann.
Also richtig schlau gerechnet.
Genau. Von clever von mir. Nee, und in Frankreich war auch günstiger, ne? By the way.
Es ist dann, übrigens ja in fast allen umliegenden Ländern günstiger. Aber gut, anderes Thema.
Sind
wir schon wieder bei unserem...
Genau. aber es ist einfach, es ist so angenehm, da zu fahren. Ne?
Ja,
es ist einfach wenig los. Man fährt einfach seine 120. Es gibt keine Raser, keiner, der irgendwelche idiotischen Manöver macht. Du fährst runter, dann hast du natürlich auch die sehr angenehmen Autobahnraststätten, wo du dir, die haben halt überall so super moderne Kaffeemaschinen. Kannst dir einfach Handy dran halten, zück, und dann ziehst du dir einen Kaffee. Super lecker.
Guter Kaffee?
Ja. Und dann habe ich auch gedacht, okay, es gibt ja auch nicht sowas wie Sanifair, du gehst ja einfach aufs Klo, aber du zahlst natürlich dann vielleicht auch die Maut. Vielleicht ist das damit dann abgegolten. Aber
ich würde sagen, also sollte man wohl hoffen, dass damit auch irgendwie quasi der Klogang eingebunden ist.
Aber das ist richtig gut. Und ich bin ja bald Besitzer eines E-Autos und ich gucke schon immer, das ist also auch da die Infrastruktur überall super perfekt. Und hat dann so, ich glaube, so 60 Euro gekostet, die Mautgebühr insgesamt.
Bis wohin? Wo seid ihr rausgefahren? Wo seid ihr runter von der Autobahn? Ungefähr.
Albertville heißt Albertville. Das.
Ah, okay, ja.
Das kennst du noch.
Olympische Spiele auch schon mal gewesen.
Also wir haben aber tatsächlich kurz nach Lyon übernachtet in so einem Motel bekannter französischer Ketten, was auch deutlich günstiger ist, als umgekehrt das auf der anderen Seite in Deutschland oder der Schweiz zu machen. Also da haben wir gerade mal irgendwie ein Hunderter bezahlt für zwei also für ein Zweier- und ein Dreierzimmer. Mhm. Und weil dann hatten wir am nächsten Tag nur noch 2 Stunden Fahrt, dann kamen wir frisch erholt da mittags an im Skigebiet und dann geht's ja wirklich dann so, das ist ja quasi Frankreich, da fangen die Alpen ja an oder hören auf, je nachdem. Du kommst quasi von der Seite ran und dann geht's plötzlich los und dann denkst du, wie kann denn hier gleich, wir sind gefühlt in Südfrankreich irgendwie, wie kann hier gleich der Schnee kommen? Dann fährst du hoch, dann sind wir auf 1900 Meter hochgefahren, ja, da war dann Schnee und dann war unser Hotel mitten im Schnee und der ganze Ort war im Schnee und es war super interessant. Und
wie heißt der Ort?
Le Menuire.
Das ist ein bekannter Skiort?
Ja, jetzt ist er mir bekannt, ja.
Aha, okay. Und der ist natürlich jetzt über dich auch bekannt, weil du da warst. So. Die Presse hat ja berichtet und so
sicherlich
weiter. Wie immer.
Also, mir war die ganze Region noch nicht so bekannt, aber vielleicht kennst du Miribel, Courchevel, Val Thorens. Das sind ja Begriffe, die kennt man. Ich kenne sie meistens nur so vom Fahrradfahren, von der Tour de France, aber das ist auch Skifahren. Und was ich richtig cool fand, war, du hast halt, also die Architektur ist anders in Frankreich. Ne? Nicht ganz so pittoresk, es ist eher so pragmatisch. Es gibt auch mal vielleicht das ein oder andere höhere Gebäude. Aber es passt halt irgendwie. Und du hattest zum Beispiel in Le Menuire, hast du wie so einen Zirkus. Das heißt also, es kommen verschiedene Pisten, münden in diesem Ort. Und drumherum ist wie so eine große Arena, sind die ganzen Gebäude gebaut. Das heißt, du fährst quasi in so einen Marktplatz rein, so. Und dann sind dann die ganzen Restaurants und Geschäfte und so. Also du fährst in so ein City Center rein. Und so ging dann auch dann über eine Brücke, ging dann die Piste weiter. Und dann konntest du zum Beispiel, dann bist du in unserem Hotel fahren, beziehungsweise im Hotel, vom Hotel aus starten. Das war fast
also überall Ski in, Ski out. Ja,
das geil. War quasi aber in allen Gebieten so. Mhm. In Val Thorens sind wir lang gefahren, da bist du so eine Promenade durch den Ort gefahren. Da saßen die Leute links und rechts auf den Terrassen und haben gefuttert und lief Musik und so. Es ist eher so ein kleiner Partyort oder ein etwas jüngerer, lebendiger Ort.
Also genau, das Richtige für dich.
Malt. Ja, genau. Da haben auch alle Hallo gesagt. Ich habe auch Hallo. Dann fährst du halt dann auf Skiern durch den Ort. Biegst dann links ab zum Restaurant. Aber es ist quasi dann statt Straßen, es ist die Piste, die führt durch den Ort. Und das ist halt eben total abgefahren. Wir brauchten keinmal das Auto, weil immer, wenn wir Termine hatten oder Verabredungen oder sonstige Aktivitäten, habe ich immer vorher geguckt, dachte, oh, wie kommen wir da hin? Und dann haben wir hatten so einen Skiguide oder 2 Skiguides sogar, die haben uns am Anfang das Gelände gezeigt haben. Die meinten, ja, ihr könnt hier überall mit Skiern hinfahren. Musst nur gucken, welchen Lift du nimmst, dann biegst du ab und dann kannst du zu jedem Ort in den 3 Tälern kommst du mit den Lift, mit den Skiern hin. Und das ist natürlich geil.
Ja, geil, cool.
Und deswegen, die Pisten waren Hammer. Also da, das wäre was für uns beide auch mal. Und du fährst halt immer hoch auf den Gipfel und dann kannst du überlegen, fährst ins linke Tal, ins rechte Tal, dann hast du dann teilweise Abfahrten, dann fährst du eine 1/2 Stunde, 3/4 Stunde kannst du abfahren. Weil wir irgendwie bis auf 3500 Meter hochfahren und dann kannst du wirklich, dann kannst du von dem einen oder dem nächsten fahren und so weiter. Also das ist schon schön.
Ja. Ja, geil. Hört sich gut an.
Ja. Und einmal, was auch schön war, haben wir einen First Track gemacht. Also den ersten Lift nach oben, den haben sie für so eine limitierte Gruppe geöffnet. Konntest du vorher buchen.
Das ist cool, ne? Das lohnt sich, oder?
Genau. Ja, und das war der Tag. Also vorher war es ein bisschen diesig, ne? Kennst du ja auch, dann bist du in den Bergen, kannst du irgendwie 10 Meter weit gucken. Und dann an dem Morgen war halt dann Sonnenschein und blauer Himmel, konntest du bis zum Mont Blanc gucken. Und dann bist du halt als erstes die Piste runter. Das war halt der Hammer, ne? Und dann, also die haben nur quasi 3-4 Gondeln geöffnet, dann so 30 Mann hoch, alle wieder runter und dann ging es wieder hoch, dann haben wir oben alle gefrühstückt, hatten sie noch ein Frühstück vorbereitet in so einer Hütte. Ja. Und dann ging es weiter.
Na geil.
Das war so der Schnelldurchlauf, damit ich jetzt hier nicht niemanden langweile mit welche Schwimmen.
Ja, aber was hatte ich, wie war denn so, also jetzt beschreib mal Skigebiet, das sind ja gigantisch groß, oder? Ja. Im Vergleich zu, sage ich mal, Skigebieten in Österreich oft oder der Schweiz, bestechen ja die französischen Skigebiete, also in den Orten, wo du jetzt unterwegs warst, doch durch Weitläufigkeit, würde ich mal sagen, oder?
Ja, 600 Kilometer Piste. Kann man machen.
Wow, okay.
Ja. Und deswegen war ich auch ganz dankbar, als ich am Anfang, da gibt's ja immer aus den Skigebieten diese Pläne, dann hast du dann irgendwie so einen Berge und dann siehst du so, okay, da sind die Orte, dann sind da irgendwelche Striche, das sind die Lifte und du blickst überhaupt nicht durch. So, ne? Und das war halt so verworren, weil da sind wirklich so viele Lifte, du kommst halt quasi irgendwie, fährst einen kleinen Hügel runter, kannst den Lift wieder hoch, dann auf der anderen Seite wieder runter und überall, also da war ich ganz froh, dass die uns halt, aber wir waren ja quasi im Auftrag des Tourismusverbands dort und da hatten die uns 2 Skilehrer mit an die Hand gegeben und dachten erstmal so, 2 brauchen wir ja gar nicht, aber es war ganz gut, weil der eine, der ist da mit meinen beiden Jungs und der Freundin losgezogen, die sind dann halt hier in so Fun Slopes und hier allen möglichen, haben Blödsinn gemacht, waren irgendwie unterwegs und wir waren mit dem Laurent unterwegs, die haben uns dann so ein bisschen die schönen Ecken gezeigt und so Pisten, die hätten wir niemals entdeckt, so richtig so landschaftlich schöne Sachen, wo du denkst, so, oh geil, ne? Mhm. Und der war auch irgendwie ganz witzig, dann haben wir uns dann mittags immer zum Essen mit allen getroffen, dann sind wir dann manchmal zusammen weiter oder so und jedenfalls hatten wir diese beiden Skiguides 3 Tage lang und das war tatsächlich ganz gut, weil du hast dann auch nochmal, also einmal einen, der dir so ein bisschen die Gegend zeigt, aber er hat halt vielleicht auch mal den einen oder anderen Tipp gehabt, wie man sich nochmal technisch verbessern kann, wenn man es denn überhaupt noch verbessern nennen kann auf dem Niveau, auf dem wir Skifahren. Mhm.
Aber das finde ich auch immer gut, tatsächlich. Ich nutze das immer so, weil man muss sich immer wieder mal auch daran erinnern lassen, irgendwie, wie man doch dann angenehmer fahren kann.
Ja,
so.
Genau. Ne?
Weil das sich einschleift in oft falsche Richtungen irgendwie. Ich sitze zum Beispiel oft viel zu weit hinten, vor allem wenn ich müde werde, so, ne, dann irgendwie so gerate ich ein bisschen in die Rücklage. Und da ich jetzt das immer wieder mal auch ja die Gelegenheit hatte, mit Guides zu fahren, genau, ist das eigentlich das, worauf sie mich immer wieder hinweisen, Junge.
Du sollst ja eigentlich nach vorne beugen, ne?
Nach vorne. Gewicht, so, genau. Ich kann dir aber gleich mal sagen, wo ich das auch gemacht habe, kommen wir gleich noch drauf, wo es dann aber auch richtig schief gegangen ist.
Ja,
aber das nach vorne legen.
Ja. Aber das ist schon total praktisch und also ich habe doch wieder einiges gelernt, obwohl wir jetzt nicht, das war ja kein Skikurs, da hat man hin wieder mal gesagt, hier, mach mal so oder setz doch mal den Stock anders ein oder so. Ja. Ne? Also, ohne den Stock jetzt wirklich in den Boden zu rammen, aber du kannst ja mit dem Stock, also ja so du immer um den Stock fährst beim Skifahren, so, ne? Also so geistig. Und ja, war auf jeden Fall ganz gut und ich habe so sinnvolle Dinge gelernt, wie dass ich mich einmal drehe.
Dass du also, dich einmal drehst, dass du in Kreisen runterfährst. Du fährst
geradeaus und dann drehst du dich, fährst rückwärts und drehst dich wieder vorwärts. Dann fährst
du hast Kunstski fahren gelernt, oder was?
Was?
Hast du Kunstski fahren gelernt,
ja, oder was? Ja, sowas in so einbeinig. So, diese Drehung, das hat mich dann irgendwie, das fand ich dann lustig, dann bin ich die, also ich war immer der auf den Pisten immer um sich selbst gedreht hat und dann weitergefahren ist. Auch kein Mensch, aber ich fand's cool.
Ja. Sehr schön, genau.
Nee, aber super Skigebiet. Also das Schöne ist halt eben, also du kannst natürlich dir einen Skipass für ein Tal holen, das ist eigentlich auch ausreichend. Wir hatten natürlich den Luxus, dass wir alle 3 Täler hatten, weil dann kannst du wirklich fahren, sagen, komm, wir fahren heute nach Courchevel.
Aber ihr seid immer von dem einen Ort ausgefahren.
Genau, also wir sind morgens aus dem Hotel raus, dann direkt auf die Piste runter zum Lift und der Lift führte dann ganz, ganz nach oben. Dann warst du ganz oben auf 3000 Meter und dann konntest du überlegen, fahren wir nach Val Thorens oder fahren wir nach Méribel. Dann bist du nach Méribel gefahren, dann bist du von Méribel wieder auf den nächsten Berg hoch und konntest dann von Méribel von dem Berg wieder ins nächste Tal nach Courchevel. Da kannst du schon den ganzen Tag verbringen, ne? Also dann bist du wirklich ewig unterwegs.
Ja, ja, ja.
Und Méribel und Courchevel, das sind dann eher so die verschickeren Orte. Da stehen auch so gerne so schöne Chalets am Pistenrand. Da fährst du da durch so eine Villengegend gefühlt, ne? Dann ist da noch der Privatflugplatz, wo dann so irgendwie die ganzen Privatjets anhalten. Ne? Falls du halt mal irgendwie dringend zum Skifahren da übers Wochenende fährst, dann fliegst du halt dahin. Ne?
Ja, ja. So, mein Flugzeug steht ja auch da.
Das steht da auch. Ne? Ich habe die Initialen RK gesehen auf den Turbinen. Dann in Courchevel, das fanden meine Söhne sehr lustig, waren halt die Skilifte gebrandet mit Montclair. Da war so, hui, guck mal hier, Montclair-Lifte. Da runter geht nichts. Ne? Also hast du dann halt irgendwie so, Courchevel ist eher so High Society, würde ich jetzt mal so sagen, so schicke Restaurants, Boutiquen, so schicke Hotels. Méribel ist irgendwie so ein Zwischending, ganz urig. Dann gibt's halt Le Menuire, ist halt eher sowas für Familien. Da gibt's auch sehr viele, macht das Ganze attraktiv, auch sehr viele, also so Ferienwohnungen, ne, so Apartments. Dann bist du zwar in so einem Hochhaus, also Hochhaus, sag ich mal, so vielleicht 10-stöckig oder so, aber wenn du da oben bist, hast du natürlich trotzdem einen geilen Blick auf die Berge. Also fände ich jetzt nicht so schlimm. Und dann gibt es Val Thorens, das ist dann eher so für uns Junggebliebene, die gerne Party machen. Und das ist dann so für jeden was dabei. Und du kannst mal tagsüber alles kombinieren und kannst schon unterwegs sein. Und wenn du Lust hast, kannst du auch mit dem Hundeschlitten fahren. Das haben wir einmal gemacht. Aber dann haben wir gedacht, sonst lieber wieder Skifahren.
Also würdest du empfehlen?
Irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Also hat richtig Spaß gemacht. War mit eins der...
Ist das teuer? Ja, also wenn man jetzt so Skipreise, ohne dass jetzt irgendwie, kann man ja selber nachgucken, aber wie ist so ein Vergleich? Also Schweiz fällt ja eh aus allem raus, aber ist das teurer als Österreich gefühlt oder was? Auch wenn man essen geht oder...
Es ist schon auf einem ähnlichen Niveau. Ne? Du kannst natürlich unterschiedlich essen gehen. Ne? Also wir waren irgendwann mal essen, da ging es dann bei 40 Euro los mit dem Hauptgericht. Und dann waren wir in einem etwas originelleren Restaurant. Es war so abseits, so in der Landschaft, auf, du musstest so von Parkplatz erstmal so einen Hügel hochgehen, durch den Schnee stapfen. Da waren so verschiedene Hütten. Mhm. Dann kam es halt dann da rein. Das war ein Restaurant, sehr, sehr schön aus. Und die haben halt zum Beispiel morgens aus ihrem eigenen Teich die Forellen gefischt oder die haben dann in den anderen Hütten, was waren so steinerne Hütten, war da der Käse gelagert und dann haben wir da Fondue gegessen und konnten Raclette essen und war ein total cooler Laden und da waren die Preise um die 20 Euro für so ein Hauptgericht, weil ich es für so einen Laden echt okay fand. Das war alles regional, wie gesagt, alles aus der eigenen Produktion, fand ich okay. Will heißen, du kannst natürlich, wie so oft, auch echt viel Geld lassen. Du kannst aber auch einigermaßen günstig da unterkommen, weil es halt einfach unheimlich viele Kategorien gibt. Und das ist der Vorteil vielleicht zu Österreich. Wenn du in Österreich bist, dann hast du eine Hütte da oben und dann musst du dich dem hingeben. Mhm. Während du jetzt in dem Gebiet, konntest du halt dann zum Beispiel nach Le Menuire fahren, in diesen sogenannten Zirkus halt. Mhm. Und da hast du halt dann viele Arten von Restaurants. Dann kannst du entweder, kannst natürlich die Hütte nehmen, kannst du aber auch in eine Pizza ziehen oder gehst in den Carrefour, de Montagne, wie er da hieß, und dann holst du dir dann da eben da was. Dann hast du dir dann irgendwie für einen Euro kannst du dir eine Cola oder für 50 Cent ein Wasser ziehen. Also nur einfach so, das geht auch, ne? So, da kannst du dir selber entscheiden, was du machst, ne? Hat also Vor- und Nachteile. Vom Skipass her würde ich sagen, eigentlich ein bisschen teurer in Frankreich, wobei, also,
natürlich auch viele Pistenkilometer, ne?
Ja, ja, klar. Also du kannst natürlich dann da auch irgendwie so Mehrtagespässe haben. Da gibt's dann halt so Familienpackages.
Weißt du jetzt gerade so einen Tagespreis oder sowas? Hast du, weißt du?
Ich meine so 80 Euro für das komplette Gebiet. Okay. Ich weiß so für eine
aber
Woche.
Aber das finde ich dann aber okay, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Und für Kinder eine Woche 270 Euro ungefähr.
Ich meine, jetzt mal. Damit man es nicht falsch versteht, dass sehr viel Schotter. Skifahren ist halt einfach arschteuer. Aber genau, wir haben das ja auch schon mal hier im Podcast besprochen, wenn jetzt so ein US-Skipark, also so, wo man ein ähnlich weitläufiges Gebiet hat, aber dann pro Tag halt zwischen 150, 250 Dollar bezahlt. Das wird dann günstiger, je länger man vor Ort ist. Dann kommt man in ähnliche Bereiche wie jetzt in Frankreich oder so. Aber das ist natürlich ein Wahnsinn dagegen dann. Ne? Was immer mehr kommt, das habe ich jetzt aber auch festgestellt, als ich unterwegs war. Ich war ja im Montafon und ich weiß, vielleicht weißt du es zufällig, ob das französische Skigebiet auch. Es gibt ja auch dazu gehört. Es gibt ja internationale Skipässe. Für Leute, die weltweit fahren wollen, den Epic Pass und den Icon Pass. Und die kosten pro Jahr irgendwie 1.500 Dollar, glaube ich. Und du kannst aber dann, die kooperieren mit verschiedenen Skigebieten halt so. Also wenn du ein Skigebiet Epic Pass bist, dann kannst du nicht zeitgleich Icon Pass sein. So. Das Montafon gehört jetzt auch zu einem von diesen beiden zum Beispiel. Es gibt aber noch andere Destinationen auch in Europa. Also du musst jetzt nicht in die USA oder nach Japan fliegen, um das zu nutzen. Hier Dolomiti Superski gehört zum Beispiel auch mit dazu, zu einem von diesen beiden. Und dann hast du halt diesen Pass und kannst dann halt bestimmte Tage for free halt fahren. Du hast halt, das ist ein Rechenexempel nachher, ne? Wenn du jetzt viel Skifahren gehst, dann kann sich das wirklich lohnen für dich. So.
Also der Epic Pass ist auch in Le Trois-Vallées gültig.
Okay.
Also 1.500 Euro ist ja jetzt gar nicht so viel, wenn du bedenkst,
wenn du viel Skifahren gehst, ne? Für eine Woche Skifahren gehst.
Wenn man so wie du halt so durch die Welt jettest und heute hier, morgen da, dann ist das natürlich gut, ne?
Ja,
weil ich bin so selten in Vail.
Ja, ich ja auch nicht. Ich würde ja im Moment auch nicht in die USA fliegen. Ja. Irgendwie.
Hast du auch den Epic Australia Ski Pass?
Ja.
Kannst du nur nicht in Australien anwenden, das ist das Doofe, da musst du halt immer nach Europa fliegen oder in die USA.
Genau, aber du kannst, das ist, also ich habe eine Kollegin, eine Mexikanerin, die hat den zur Verfügung gestellt bekommen, um mal auszuprobieren, ob sich das lohnt. Mhm. Und das Resultat war, ja, es lohnt sich. Also für sie jetzt.
Ja gut, das freuen wir uns ja für deine Kollegin.
Ja, genau. Wenn das natürlich jetzt für eine Familie hochrechnest, irgendwie jetzt in deinem Fall viermal Epic Pass, ich weiß nicht, ob es so einen Junior Pass gibt oder sowas. Aber ja, das ist vielleicht trotzdem mal für Leute, die jetzt zuhören und viel Skifahren gehen. Schaut doch mal auf die Seiten von Icon und Epic Pass, ob sich das für euch lohnen könnte. Ja.
Und ich hatte eine ganz tolle Begegnung mit einem Skischuh.
Ich
hatte immer so Probleme mit Skischuhen gehabt. Du
wolltest dir doch neue kaufen auch
eigentlich, oder nicht? Ja, habe ich ja nicht gemacht. Und ich habe die ja immer geliehen und habe alle möglichen Modelle ausprobiert und Marken. Und ich hatte immer total Probleme. Nach mindestens oder spätestens nach einem Tag oder hatte ich Schmerzen an den Knöcheln.
Ja.
Und konnte kaum laufen. Am Ende konnte ich kaum noch fahren. Dann musste ich immer erstmal eine Pause machen am nächsten Tag. So, und jetzt habe ich, dieses Mal hatte ich Skischuhe. Ich bin die ganze Zeit gefahren. Und zwar in Frankreich ist ja witzig. Wann fängst du immer an zu fahren? Morgens Skifahren?
Ich gehe früh.
Wie viel Uhr so?
Ja, eigentlich würde ich gerne später starten, aber dadurch, dass das Schnee ja insgesamt ein bisschen weicher wird gegen Mittag, versuche ich mit der ersten Bahn zu fahren, so gegen 8:30, 9:00.
Ach so spät?
Ja, manche, jetzt wo ich war, da sind die um 9, halb 9 gestartet.
Weil ich kannte es immer so, dass man so um 8:30, 9 auf der Piste ist oder so, ne? Ja, ja.
Ja, das gibt's ja seltener.
Und das war in Frankreich, war es halt so, dass man auch so so 9:30, 10 oder so, ne, ging's dann los und dann konntest du aber. Und das war immer, muss ich mich dran gewöhnen, weil ich immer so ab 15 Uhr schon so abgeschaltet habe, aber du konntest dann auch bis 17 Uhr fahren. Die Lifte fuhren bis 17 Uhr, 17:30 Uhr.
Ach so,
weil es halt so lange länger war. Weil es auch so hoch war, war es halt eben nicht ganz schick. Es sei denn, du bist halt wirklich in so, es gibt so einen Ort, Saint-Martin de Belleville, der war noch ein bisschen tiefer. Wenn du da runter gefahren bist, dann war schon abseits der Piste, wurde es dann echt so ein bisschen matschig. Aber dann bist du ja nicht hingefahren. So, es sei denn, du wohnst da, dann fährst du halt runter. Aber sonst war es wirklich so, dass der Schnee bis nachmittags oder zum späten Nachmittag gut war, sodass man wirklich bis 17 Uhr fahren konnte. Und wenn du dann, darauf wollte ich hinaus, Problem mit den Skischuhen hast, dann ist natürlich hart. Aber ich bin wirklich von 9 bis 17 Uhr teilweise gefahren, 4 Tage am Stück und hatte überhaupt nichts. Da habe ich mir direkt ein Foto von den Schuhen gemacht und habe die jetzt im Internet gesucht und die werde ich mir jetzt kaufen. Jetzt
was sind das für welche?
So K1 heißen die, also von der Marke.
K1? K1 oder K2?
Ah nee, K2.
Ach, deswegen waren ja so günstig. Ach, du hast nur die K1 Linken gehabt.
Ja, nee, ach ey. Nein, ich meine natürlich K2, wir kommen auf K1. Genau,
Ich fahre K1, genau, geil. Nee,
das waren die Zigaretten, die ich immer rauche. Ja, jetzt verwechselt. K2 natürlich, wegen dem Berg und nicht du weißt schon. Da war ich super zufrieden und die kaufe ich mir jetzt.
Okay,
ja. Weil die habe ich ja jetzt eine Woche lang getestet quasi.
Und gibt es noch ein paar mehr nennen? Also ich fahre Techniker und viele Bekannte sind mit Head-Schuhen sehr zufrieden.
Mhm. Aber da hatte ich die Skier aufbauen. Mhm. In Frankreich war sehr viel Rossignol.
Mhm. Na klar, die Franzosen halt.
Mhm. Ja.
Egal, ob es gut ist oder nicht gut ist. Aber Rossignol ist natürlich eine coole Marke. So.
Also ich hatte bisher, also bei den Skiern hatte ich, also generell, sie waren alle gut, ne? Die Sachen bisher, die ich...
Ja, vielleicht merken wir auch die feinen Unterschiede nicht. Wobei ich jetzt irgendwie, ich habe hier von Kollegen aus dem Ort, habe ich dir erzählt, wir haben uns ja mal über Skischuhe unterhalten, Alpenstille in der Nähe von Köln, da ist das Geschäft und die haben ist eine eigene Marke, die stellen auch Skier selber her, von bis, also Pistenski, Allrounder, Tourenski etc., Freeride und ich habe mir geliehen ein Race-Modell und das ist ein bisschen länger, genau, weil ich es gerne habe, dass der Ski stabil steht, weil ich ja immer so rasant den Berg runterfahre. Nee, Quatsch. Aber vorne die Schaufel ein bisschen breiter, sodass meine Idee war, dass wenn der Schnee weicher ist, dass es sich dann auch, dass ich dann besser fahren kann. Und das war auch so. Sowohl in Schladming als auch jetzt habe ich Modelle gefahren, die vorne in der Schaufel breiter waren und es ging sehr gut an der Stelle, genau. Und diese Alpenstille-Ski, geil, also sehen auch super cool aus, muss ich sagen. Also was die beiden da quasi ins Leben gerufen haben. Eine tolle Marke, muss ich sagen an der Stelle. Ja, genau. Ja, cool. Also wenn du jetzt irgendwie Frankreich-Fan bist, ich war ja bisher nur, haben wir hier auch schon mal erwähnt, in Südfrankreich, in der Nähe von Nizza, da in die Berge, Alp-Maritim-Gegend. Isola 2000 ist ein bekanntes Skigebiet da, viel kleiner. Aber wenn man mal kombinieren will, Skifahren gehen und schon mal an der Côte d'Azur flanieren, dann ist das innerhalb von einer kurzen Zeit, anderthalb Stunden oder so, kann man beides machen. Das finde ich schon auch cool, muss ich sagen.
Ja, das ist finde ich echt krass, dass man da so schnell mal eben rüberjetten kann. Das war in Barcelona damals auch so. Konntest du ja im Frühjahr überlegen, legst dich an den Strand oder fährst in die Pyrenäen zum Skifahren. Das finde ich schon echt ganz cool.
Aber den Ort können wir ja mal verlinken in den Shownotes, wo du da warst. Fehlt mir komplett da diese Alpenseite. Und man hört natürlich immer, also ich kenne keinen, der sagt irgendwie, nee, das ist nix.
Nee, ganz im Gegenteil. So. Und es ist jetzt auch, ja, nach Österreich kommst du vielleicht ein bisschen schneller. Aber je nachdem, wenn du nach Tirol fährst oder über hier so Arlberg oder so, dann bist du ja über Montafon, dann bist du ja sofort, Bodensee, zack, bist du da. Und nach Frankreich brauchst du halt ein bisschen länger. Wir sind dann zurück durchgefahren, haben mal 11 Stunden gebraucht mit Pausen, ne, also gemütliche Fahrt. Aber wir sind dann morgens um 8 Uhr aufgebrochen, waren dann abends um 19 Uhr da. War okay. Und wenn du jetzt nicht am nächsten Tag unbedingt sofort wieder um 8 Uhr zur Arbeit musst, dann war alles gut. Ne? Also in Österreich bist du vielleicht ein bisschen schneller vorbei. Wenn ich mir überlege, wie lange ich dann teilweise im Stau stand oder in der Deutschen Bahn saß, weil irgendwas wieder passierte, da war ich dann fast genauso schnell in Frankreich. Und weil du kennst die Orte, wie gesagt, ne? Oder weil die Lea ist da in der Nähe. Und ich kannte auch viele halt von der Tour de France. Ich war zum Beispiel am Col de la Luz, kennst du vielleicht so, ne? Da stand dann auch so ein Fahrrad oben, also ein kleines Monument, und da war halt einer der Gipfel, wo wir dann hingefahren sind, ne? Also das
aber ist, wie fahren die denn da mit dem Rad lang, wenn da Schnee liegt? Das ist doch Quatsch dann.
Ja, alles. Im Sommer ist das, ne? Die Tour de France ist im Sommer.
Ja.
Ich bin auch auf Skiern den Alpe d'Huez hochgefahren.
Ja, das ist auch cool.
Einfach mal locker.
Ja, ja.
Also langlaufmäßig.
Aber ja, genau.
Hochgeschossen.
Ja,
ja, ja, genau. Ja, ist schon abgefahren, ne?
Ja, geil.
Ja. Ja, erzähl, wie ist dir im Montafon ergangen?
The Montafon, ja. Ich war ja schon mal da, vor 2 Jahren, da war ich in Gargellen. Das ist in einem kleineren Tal, wunderschöner Ort. Und dieses Mal hatte ich meinen Sohn als Begleitung. In Gargellen war ich mit meiner Tochter. Wir haben verschiedene Dinge ausprobiert. Erstmal versucht, Zug zu fahren, was ich sehr gerne mache, was auch eigentlich gut geht ins Montafon, weil von Köln bis nach Bludenz und dann bis quasi nach Schruns kommt man eigentlich sehr gut mit wenigen Umstiegen. Ich sag mal so zwischen 6 und 7 Stunden dauert die Fahrt. Ist eigentlich super cool.
Aber hast du dann das Ski-Zeugs mitgenommen, oder?
Habe ich letztes Mal gemacht, habe ich diesmal nicht gemacht. Ich nehme meine Skischuhe immer mit, irgendwie, aus Gründen halt, die wir ja gerade auch schon beschrieben haben. Weil die gebootfittet sind und weil ich einfach dann da bequemer mitfahren kann. Und dazu irgendwie ist auch nach mir riecht und nicht nach vielen anderen Leuten, die schon mal in Skischuhen. Aber
ich mag es eigentlich ganz gern.
Ja, genau. Mein Sohn hatte dann geliehene Skischuhe, was natürlich total in Ordnung ist, aber der Geruch war atemberaubend. Abend. Ich suche immer noch nach
Gründen.
Ja, okay. Genau, warum das so ist. Genau, wir sind, dieses Mal war ich in Gachon. Das ist quasi am Ende des Montafon-Tales. Das ist ja ein Tal, das ist so ungefähr 45 Kilometer lang. So. Und mit dem Auto erreicht man es über den Bodensee, ist man ratzifatzi da. Wo ich noch nicht gefahren bin, ist das Silvretta-Montafon-Skigebiet. Das war dieses Mal die Aufgabe quasi. Ich war für Ski und Berge da, also beruflich, was ja immer die Verbindung ist zwischen viele Termine, aber trotzdem Skifahren gehen, das ist ja nun mal Teil des Jobs, was ich jetzt natürlich sehr schön finde, nach wie vor. Da möchte ich mich gar nicht beschweren, nicht?
Ja, das ist, manche Leute haben ja auch immer gedacht, oh, ihr habt einen coolen Job, wenn ihr immer Skifahren könnt.
Ja, wobei du hast natürlich immer viele Termine. Nächstes Jahr ist Snowboard, Cross und Ski Freeride WM in im Silvretta-Montafon-Gebiet, Skicross, genau, und das ist im Hochjochgebiet. Wir waren in Gachon, das liegt am Nova-Skigebiet, also der Silvretta-Montafon-Skigebiet ist in zwei Teile geteilt, so, miteinander verbunden. Und da waren wir Gast, weil es war der Weltcup, Snowboard-Weltcup an dem Tag, Snowboard-Cross-Weltcup, das ist dann, wo die hier diese, ne, Hubbelspringen und dann mit vier Leuten und wer zuerst unten ist, Frauen- und Herren-Wettkampf. Und wir haben gewohnt in Gachon bei den Eltern von Alessandro Hämmerle. Und du wirst natürlich wissen, wer Alessandro Hämmerle ist. Er ist der Olympiasieger
genau.
Snowboard Cross. Und zwar von den letzten beiden Olympischen Winterspielen. Genau. Und da waren wir untergebracht. Pension Rudolf in Gachon. Wer irgendwann mal eine sympathische Übernachtung sucht. Wirklich tolle Gastgeber. Unfassbar gutes Frühstück. Schon lange nicht mehr so gutes Frühstück, muss ich sagen. Genau, und da waren wir untergebracht und das Tolle ist, in Gachon hat man dann direkt einen Lift, eine Gondel, die hochgeht in das Nova-Gebiet und von da aus haben wir dann quasi das Gebiet entdeckt. Riesengroß, sehr weitläufig. Wir hatten mega Glück mit dem Schnee, weil an dem Tag, wo wir runtergefahren sind, und das war ja in den letzten Jahren auch schon immer so, ich sag mal, in den letzten 3-4 Jahren ist ja doch nochmal so, gegen Ende der Skisaison gab es nochmal Schnee, jetzt ja auch zuletzt nochmal richtig. Und bei uns hat es angefangen zu schneien so, und es war Sonne dann am nächsten Tag oder die nächsten 2-3 Tage, so dass wir optimale Bedingungen tatsächlich hatten. Ich fand das Nova-Gebiet weitläufiger als das Hochjochgebiet. Hat mir persönlich besser gefallen. Ins Tal abfahren konnte man nicht, weil da war der Schnee dann zu schlecht. Ich schätze mal, in den Osterferien war es vielleicht dann doch wieder möglich, weiß ich aber aktuell nicht. Auf jeden Fall kann man da einiges abfahren, was wir auch gemacht haben. Das Weltcup, dieses Snowboard Cross sich mal anzuschauen, fand ich absolut faszinierend, weil man kann entlang der Strecke stehen, so, und ja, dieser Snowboard Cross, der findet auch jedes Jahr da statt. Also wer mal Bock hat, sich das so.
Das ist
so
das, wo zwei gegeneinander,
vier fahren gegeneinander, genau. Und die haben dann so ein welliges Streckenprofil, was die nebeneinander runterhacken und kombiniert mit Sprüngen und so weiter und so fort. Und es sind wie jetzt an diesem Weltcup-Finaltag, so auch bei den Olympischen Winterspielen, sind es wirklich dann so Fotofinish-Entscheidungen über.
Mhm.
Und das mal so mitzubekommen, Stimmung war super gut. Und ganz sympathische Athleten auch, nicht ganz so überlaufen wie jetzt natürlich im Ski-Weltcup oder so, ja, ist ja auch eher eine Randsportart, würde ich mal sagen, aber mit zunehmend Zugang und von Leuten und Snowboard ist im Silvretta-Montafon groß geschrieben und in diesem Hochjochgebiet ist auch quasi so ein super Snowpark irgendwie, also wer Bock hat, sich da athletisch zu versuchen, sollte da auf jeden Fall auch mal hinfahren. Ich fand's sehr geil. Und was sich, weil du es eben auch angesprochen hast, verändert hat, weil Österreich stand so ein bisschen zurück, was die Kulinarik betrifft, finde ich, was zumindest die Skihütten betrifft, weil du hast viel so Selbstbedienungsrestaurants gehabt in Österreich und so weiter und so fort. Und das ist, finde ich, im Montafon sehr, sehr gut zu beobachten. Das hat sich doch sehr verändert. Also gibt es immer weniger, beziehungsweise ist dann kombiniert, wie jetzt im Hochjochgebiet, mit einem neuen Restaurant, wo du beides in einem hast. So einmal Schnellrestaurant und einmal oben ein feineres Restaurant, wer Bock drauf hat. Also sehr schön. Ich finde, es bewegt sich auf einem super guten Niveau und auch einem bezahlbaren Niveau. Und das, was ich da auch immer abfeiere, ist ja den Deutschen immer wichtig, der Teller ist voll.
Der Teller ist voll. Sollte auch nicht heißen, also ich habe in Österreich immer sehr, 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 sehr gut gegessen. Und ich.
Nee, du hast gesagt, das war nicht sehr gut. Du hast das gesagt.
Sehr gut, immer sehr gut gegessen.
Mhm.
Vielleicht lag es auch daran, ich habe immer auch zugenommen, weil ich zu viel Kaiserschmarrn und Germknödel gegessen habe, mit viel Vanillesoße.
Ja.
Aber nee, das ist ja auch so. Auch ganz viele Hotels, die haben dann eine unheimlich tolle Küche mit regionalen Produkten und so weiter, die dann aber auch, und das ist dann wieder im Umkehrschluss der Nachteil, natürlich auch ihren Preis haben,
ja,
gerechtfertigt. Aber wenn du dann mal, jetzt sag ich mal, irgendwo schön essen gehst oder auf einer Hütte essen gehst mit 4 Mann, wenn dann direkt irgendwie 150, 200 Euro los bist, dann denkst du auch so, ja, das kann ich jetzt auch nicht jeden Tag machen. Mhm. Oder ne? So. Und bei einer Hütte dann auch mal eben so ein Mittagssnack, da bist du halt auch irgendwie direkt einen größeren Betrag los. Und da ist doch einfach dann schön, wenn man die Wahl hat, zu sagen, okay, ich kann auch mal vielleicht heute ehrlich mal nur was Kleines, dann muss ich jetzt nicht direkt wieder 100, 200 Euro ausgeben oder, ne? Weil das hatten wir ja auch schon. Also Skifahren ist irgendwann eine elitäre Geschichte, ne? Also wenn du das mal anguckst, wir haben mal geguckt, das ist jetzt nicht besonders divers, wenn du mal so die Menschen auf der Piste anschaust. Warum wohl? Wenn du mir überlegst, so eine Unterkunft kostet halt, wieder jetzt in Frankreich, ich habe mal geschaut, also hast du auch eine Ferienwohnung jetzt in der ersten Hälfte der Osterferien bekommen, hättest du für 500 Euro eine Woche eine Ferienwohnung bekommen. Ne? Was ich jetzt absolut okay finde für 4, 5 Personen. So, dann musst du aber dann entweder besitzt du Skier oder du musst die ausleihen, kostet was, dann hast du für eine Woche, ich sag mal, pro 300 Euro Skipass pro Person, dann musst du ja noch essen. Das ist natürlich jetzt auch, also grundsätzlich halt auch nochmal ein Faktor, da bist du natürlich dann auch eine Summe los, da fahren andere 3 Wochen in den Sommerurlaub, ne?
Ist so, ja.
Und das ist halt eben, ich meine, das ist ja nicht so, weil, wenn du überlegst, die ganzen Lifte, die Wartung, die Beschneiung und so weiter, das ist ja auch alles Kohle, das muss ja auch finanziert werden, deswegen ist das halt auch einfach eine Sportart, die leider Gottes halt auch, nur für die oberen 10.000 gefühlt gemacht ist und, oder für uns, die das beruflich machen müssen.
Mhm. Ja, wir können nichts dafür.
Nee, das ist ja das, ne? Ich sag auch immer, nur, ich bin vom einfachen Volk. Ich mach das hier nur, ich werd gezwungen.
Bevor das jetzt den falschen Eindruck erweckt hier, Adi. Okay, ja, schön von oben herab, so sitzt du da in deinem Loft jetzt gerade irgendwie. Genau.
Genau, und schau herunter, genau.
Ja, ich finde es einfach krass so. Ich habe das ja auch in dieser Folge über Schladming schon gesagt, so gerne ich Skifahren gehe, irgendwie, ich habe schon so immer mehr Fragezeichen. Aber die Orte entwickeln sich ja auch immer weiter.
Ja.
Dass man nicht nur, also es damit auch an, mit sich das alle, naja, alle leisten können. Selbst wenn du nicht Skifahren gehst, ist es teuer. So, weil die Orte einfach dann teuer sind und die Übernachtungen in den Zeiten teuer sind. In dieser Zeit vor Ostern, der jetzt keine Kinder hat zum Beispiel, das war ein Zeitslot. Das war 2 Wochen vor den Osterferien, als ich da war. Und es war nichts los. Ja. War so wirklich so zwischen Nebensaison irgendwie. Und das war, fand ich überragend gut. So, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal auf so leeren Pisten gefahren bin. Muss ich jetzt mal überlegen, ich glaube nicht. So, es war super cool. Also das ist vielleicht nochmal ein Tipp, wer nicht auf Schulferien angewiesen ist, vielleicht mal da zu gucken. Es ist tatsächlich viel billiger auch in dem Zeitraum. Es sind so ein Zeitraum, wo auch Pensionen nicht unbedingt ausgebucht sind. Wir waren fast alleine in der Pension. Noch ein Ehepaar mit einem Kleinkind war da. Ansonsten war ich mit meinem Sohn alleine da. Und die Familie Hämmerle natürlich. Aber tja,
der Sohn auch da, weil der hatte irgendwie auf Instagram taucht der immer auf. Ich glaube, der hat dann am Golm, das ist ja auch so am Anfang.
Ja, ist auch ein altes Skigebiet, auch Familienskigebiet, da warst du ja auch schon mal, ne?
Ja, genau, da habe ich meine ersten Gehversuche auf Skiern unternommen.
Ja.
Da war der Hämmerle, glaube ich, präsent und hat da irgendwie was eröffnet oder so und da mit den ganzen Kids und so weiter.
Ja, die sind super präsent. Das sind 3 Brüder, muss man sagen, die alle in dem Weltcup mal irgendwann unterwegs waren. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was alle machen. Die sind auf jeden Fall alle in diesem Team vom Alessandro auch mit drin. Mhm. Einer ist irgendwie Arzt, der nächste weiß ich jetzt gerade nicht so. Genau, die sind auf jeden Fall sehr verbunden als Familie. Es war ganz, ganz cool, mal mitzubekommen. Ja.
Aber ich fand aber auch, by the way, was du erwähnt hast, also jetzt die Woche vor den vor Ostern, die erste Ferienwoche, da war es in Frankreich auch sehr leer. Also du hast immer mal wieder Leute getroffen und gerade unten in diesem Zirkus sammelt es sich da, aber wenn du hochgefahren bist, hat sich das unheimlich verteilt, so, dass du teilweise wirklich minutenlang komplett alleine warst auf der Piste, was ich wirklich mal ganz schön fand und ein neues Erlebnis. Es waren aber viele Briten da. Also nicht aber, sondern es ist interessant,
weil die fahren ja immer nach Frankreich eigentlich. Die haben ja auch ihre Ländereien und Häuser da.
Ja, ach so, deshalb. Mhm. Aber wenn du jetzt, du kommst aus England, nimmst dann die Fähre, kommst dann in Calais oder so an.
Die fliegen dann, doch alle.
Nee, auf der Autobahn hast du auch die ganze Zeit die Engländer was, gesehen. Okay. Ja, ja. Das waren immer so schwarze Land Rover, die fuhren da lang. Mhm. Und die fuhren alle da in die Alpen. Das war aber, das ist immer was anderes. Also das war irgendwie auch eine Atmosphäre nett, weil was mich immer total abfuckt, in Österreich an den Liften, wenn da irgendwie so ein super Schlaubi vorbeikommt, meint, der müsste sich so galant an allen vorbei schlängeln, um dann direkt vorne noch irgendwie in den Lift zu kommen. Ich denke, der Typ stell ich doch hinten an. So, das war da zum Beispiel überhaupt nicht. Da haben die Leute einen vorgelassen, haben gesehen, ach mal, ihr seid zu viert oder fünft, dann guck mal hier, dann geht ihr doch vor, dann könnt ihr zusammenfahren. Mhm. So, das habe ich in Österreich noch nie erlebt.
Und das ist in Deutschland auch unvorstellbar.
Ja, und das war da so wirklich so mega entspannt. Die Leute haben gelächelt, die haben einen mal vorgelassen, also auch auf der Piste mal so, hier, fahr du vor oder so. Nicht so, du, ne, so.
Also. Obwohl, das habe ich jetzt anders erlebt tatsächlich. Also, ja, genau. Aber kann schon sein irgendwie, dass also, es da...
Vielleicht liegt es am britischen...
Die Engländer stellen sich einfach gerne auch in, ne?
Politeness. Halt, ne? Das war aber auf jeden Fall ganz, ganz lustig. Und wir, bei uns im Hotel war, das war auch nicht voll belegt, aber es war so eine englische Freizeit-Skigruppe da mit 50 Kids. Und wir hatten irgendwie immer das Pech, dass immer wenn wir kamen, waren die 50 Kids schon da. Also wenn wir zum Beispiel ankamen, wollten in unseren Skiraum, da standen die 50 Kids da. Und ich so, nein. Da haben sie uns zum Glück vorgelassen. Und dann hatten wir einmal so ein Ticket für so einen Coaster bekommen, dass wir einmal mit dem Coaster fahren, sind wir da hingelatscht, dann kamen wir halt da an und in dem Moment, wir waren 50 Meter entfernt, wir sahen den Coaster schon, dann kam von rechts diese 50-Mann-Gruppe aus England und gingen genau auch zum Coaster und ja, dann mussten wir eine Stunde warten, bis die ganzen 50 Kids einmal über dieses Ding gejagt worden sind, aber es war auf jeden Fall sehr lustig und es war interessant, weil neben Franzosen sind die Engländer die Hauptgruppe, dann kommen Belgier, Holländer, dann kommen die Deutschen.
Ja, krass. Okay, genau. Wir haben jetzt noch eine Sache ausprobiert. Das muss ich noch kurz erzählen. Und zwar Skitouring. Ich habe, das wurde mir vorgeschlagen und ich war so ein bisschen, hatte ja Anfang des Jahres war ich so ein bisschen cranky und bin nicht so richtig fitty seitdem. Und dachte so Skitouring, dazu noch das im Tiefschnee fahren, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht.
Sag doch mal, was das ist für all die, die nicht wissen, was wovon der Mann da jetzt spricht.
Ja, genau. Also du gehst halt auf Skiern zu einem gewissen Punkt, also in der Regel den Berg rauf, um dann quasi abzufahren. Um raufzukommen, schnallst du dir Felle unter die Skier und es sind auch spezielle Skier, weil du dann quasi, wenn du den Berg rauf gehst, hinten rausklicken kannst. Mhm. Also dass man sich wie bei Langlaufskiern eigentlich ähnlich dann fortbewegen kann und dann schiebt man die Skier so nach vorne und durch diese Felle, die da drunter sind, sind jetzt keine Tierfelle, das war früher mal so, sind also künstliche Felle, rutscht man nicht zurück. So,
das gab es ja dann auch bei den Olympischen Spielen als...
Vollkommen richtig. Ski Mountaineering, genau, als Sportart, ne? Fand ich auch mega spannend.
Das machst du dann, also ich habe mir
gefragt, gemacht,
warum
genau.
Man das?
Warum? Ja, ich wollte es mal ausprobieren, weil du bist natürlich dann abseits von allem so. Und das habe ich ja gerade schon beschrieben, dass die Skigebiet ja eh leer war schon. Hätte ich vielleicht jetzt so von dieser Atmosphäre mal alleine unterwegs zu sein gar nicht gebraucht. Aber was wir dann gemacht haben, wir haben einen Bergführer gestellt bekommen, sind dann einen Morgen nach Partennen gefahren. Das ist am Ende vom Montafontal. Oder Partennen wird's ausgesprochen. Und dann haben wir uns die Ausrüstung geliehen. Weil ich habe keine Skitouring-Ausrüstung, mein Sohn auch nicht. Dann sind wir mit dem Bergführer hoch. Da gibt es eine Gondel, die hochfährt in das Gebiet Silvrettersee, Bieler Höhe, kennt man vielleicht auch noch. Mhm, so.
Bekannt, ja.
Und dann fand ich auch schon ganz spannend, wie das Ganze anfing. Da ist diese ganze Berglandschaft ist durchzogen mit Tunneln, weil die da früher zum einen Erz abgebaut haben, zum anderen aber auch Tunnel angefertigt haben, um diesen Stausee, der da oben ist, oder zwei Seen sind es eigentlich genau genommen, zu bauen. Hat man dieses ganze Material durch Tunnel quasi durch über Schienennetz dann irgendwie da hinbekommen. Und früher, so hat der Bergführer erzählt, sind die dann immer da durchgelaufen. Mittlerweile wird man mit einem Bus abgeholt. Da gehen so 20, 30 Leute rein, die dann dieses Skitouring machen wollen. Und dann geht's ab in Richtung Bieler Höhe. Da fährst du so, weiß ich nicht, 15 Minuten. Und dann kommst du da in diesem Silvretta-Gebiet raus und da ist dann nichts mehr. Also auch wirklich nichts mehr. So, da steigen die paar Leutchen aus, jeder geht so in seine Richtung, wo er hin will.
Aber hast du da so Skiklamotten an? Oder
ja, du ganz normale Skiklamotten halt. Ganz normale Skiklamotten. Es empfiehlt sich, sich zu layern, also verschiedene Schichten anzuziehen. Du hast dann einen ganz normalen Helm dabei, weil wenn du rauf gehst, und so war es auch, dann wird es schon schwitzig auch. Mhm. Das heißt, irgendwie rauf, wenig an, runter, alles an. Mhm. So.
Mhm. Man kennt das,
und so sind wir dann losgegangen. Auf diesen Tourenskifahren ist schon mal auch was, wo man sich dran gewöhnen muss. Ich fand es ein bisschen, also ich hatte nicht so ganz so die Kontrolle, merkte ich schon. Da war erst so ein präparierterer Abschnitt. Aber dann ging es auch direkt in den, ja, also da war eine Spur, der sind wir gefolgt. Immer dem Bergführer hinterher und dann ging es halt rauf. Also für, keine Ahnung, wir sind jetzt nicht super tief reingegangen, aber ich sag mal so 7-8 Kilometer insgesamt, da bist du ein Weilchen unterwegs. Und ich habe halt gemerkt,
ist das tierisch anstrengend,
so, oder ich fand es, für mich war es mega anstrengend, aber wie eben ganz kurz angerissen, so, ich fühle mich auch nicht ganz fit. Das war auch mein Grundgefühl. Und ich glaube, man sollte sich vielleicht auch auf sein Grundgefühl verlassen. Ich bin dennoch froh, dass ich es gemacht habe, sage ich jetzt. In dem Moment, wo ich es gemacht habe, habe ich ganz schön viel geflucht, schon beim Berg. Also als wir hochgegangen sind, also mein Sohn, der hat es genossen, weil er fitti ist. Der Bergführer sowieso, die zogen so weg. Ich habe mich so hinterher geschleppt, habe es weniger genießen können beim Raufgehen. Aber es war natürlich eine fantastische Berglandschaft da oben. Also das ist wirklich unglaublich, das mal zu machen. Dann sind wir noch einen Hang hochgegangen, um dann quasi auch in die Abfahrt zu kommen. Da war ein schöner, da hat es ja gerade frisch geschneit. Der Bergführer meinte, hey, ist alles safe. Aber es ist natürlich, wenn jetzt Neuschnee drauf liegt, dann gehen schon mal eher Lawinen ab. Das sind so Gedanken, die du dann ja auch mit dir trägst. Wobei ich mich die ganze Zeit sicher gefühlt habe. Das war ein total erfahrener Mann. Klar weiß der letztendlich auch nicht, was passiert. Das ist halt so, kann passieren. Wir hatten auch eine Lawinenausrüstung dabei. Also, dass du halt Sender etc., Schaufel und so weiter hast du dann dabei. Man soll ja eh nie alleine gehen. Logischerweise, aus Gründen. Genau, und dann haben wir, ich war ein bisschen, war schon recht fertig, bevor wir überhaupt abgefahren sind. Ja, und dann kam es an dem Moment abzufahren und dann eher so jauchzend Richtung, ja, ich fahre schon mal vor, irgendwie, juhu! Und flog so den ersten Hang runter. Weil ich habe auch immer zurückgeschaut, dann dachte so, boah, ey, ich kann das ja nicht gehen. Ich muss das ja fahren, so, ne? Also selbst wenn es nicht funktioniert jetzt, ich werde das nicht, also genau, und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht fahre ich mal als Zweiter. Habe ich zwei Schwünge gemacht, bin erstmal, weil er meinte, ja, schön in Vorlage gehen. Ich dachte, ja, tief nicht fahren, Rücklage. Aber okay, Vorlage, zwei, drei Schwünge, Ralf lag im Tiefschnee.
Ja. Das ist aber auch geil. Nicht auch, also
geil, dann dachte ich schon Gefühl, so, okay, ne? Ist ja Tiefschnee, ne?
Ja,
so, ja, sackst du halt ein, ne?
Ja.
Stehst du halt bis zum Knien im Schnee. Wie komme ich jetzt wieder auf diese verdammten, also wie komme ich da rein? So.
Ja.
So, mein Sohn ist dann neben mir stehen geblieben, irgendwie, Gott sei Dank, weil er merkte meine Verzweiflung. Ich war also wirklich, also, ja, ich war mit mir beschäftigt, sage ich
der
mal.
Der Guide
so.
War schon weg.
Ja, der war halt ein bisschen, ja, der war halt schon ein bisschen unter, der dachte auch, oh Gott, was habe ich mir hier, was eine Flasche.
Amateure. Irgendwie.
Für ein Skimagazin, was ist los? So. Ja, dann habe ich es irgendwie geschafft, da reinzukommen, aber erst nicht. Das heißt, ich bin dann tatsächlich versucht zu gehen, weil ich so verzweifelt war, bin dann halt so losgestapft, immer wieder eingesackt. Dann rief er von unten so, rutsch auf den Po runter. Dann habe ich gesagt, okay, geile Idee, mache ich. Setz mich auf den Po, rutsche, nix rutscht. Kerkerling sitzt fest. So. So, dann bin ich da runtergerutscht, da hat er mir irgendwie die Ski geholfen so und ich war so am Fluchen irgendwie. Und ja, und dann war ich total verunsichert irgendwie. Der ist dann vorgefahren, er ist dann weitere Bögen gefahren, da bin ich dann hinterher und ich habe mich so ein bisschen dran gewöhnt. Aber ich habe mich ganz ehrlich die ganze Zeit nicht super safe gefühlt.
Mhm.
Und als ich dann fertig war, boah, da fiel dann auch, ich bin echt eine Last ab. Ich hatte echt Schiss zwischendurch. Das habe ich eigentlich so nicht. Ich habe eigentlich meistens Schiss vor, also was heißt Schiss? Ich mache mir Gedanken auch aufgrund der Selbstständigkeit, wegen Verletzungen schon manchmal. Deswegen fahre ich auch oft ab mittags nicht mehr, wenn es zu weich wird, weil ich das vermeiden möchte. Das ist auch Käse, wenn man diesen Gedanken hat, den muss man eigentlich rausnehmen aus dem Kopf, so, weil sonst fährt man zu unsicher. Aber da bei dem Tiefschneefahren, so, dann dachte ich, dann mache ich ja auf jeden Fall nie wieder, so. Und dann haben wir da schön Mittag gegessen und ich habe im Nachgang nochmal mit ein paar Leuten gesprochen, die das regelmäßig machen. Die sagen auch, ja Ralf, ey, wir sind hier, wir wohnen hier in der Nähe von München oder so, wir fahren jedes Jahr über Jahre, du musst das halt auch trainieren, auch Tiefschnee fahren und so weiter, du kannst nicht einfach, vielleicht, keine Ahnung, ich dachte, ich bin ein ganz guter Skifahrer, da habe ich gemerkt, nee, aber ich glaube, es war auch viel Kopf. Ich habe immer gedacht, boah, das geht ganz schön schnell ab hier. Ich wusste nicht, wie bremsen, ja, nein. Mhm. Wusste nicht, wie das Gelände ist, so, was passiert, wenn ich jetzt hier, was weiß ich. Also es verhält sich alles anders. Ich würde es aber nochmal machen. Und auch beim Blick durch die Fotos, die gemacht wurden, während wir da so lang gingen, so, wow, es war eine geile Erfahrung. Also, ja, habe ich da auch mal Skitouring ausprobiert, muss ich sagen. Ja.
Ja, Wahnsinn. Mhm. Das, also du hast mich jetzt nicht überzeugt.
Naja, das war jetzt vielleicht auch nicht so. War jetzt keine Werbeveranstaltung dafür.
Also, nee, aber ich mit den Klamotten, so wird mir halt auch sehr schnell sehr warm. Und ich stelle es mir tierisch anstrengend vor, da jetzt in der ganzen Montur da den Berg hoch. Da würde ich ja.
Du ziehst da Jacke und so weiter alles aus. Ich hatte ja quasi so fast ein T-Shirt an. Ja, ich laufe immer gerne oben. Weil ich ja auch wegen
meinem Körper die ganzen und so. Mit
ich fahre ja auch, du weißt ja, in Köln im Sommer mit dem Radralle immer oben ohne, weil ich zeige gerne, was
mit
ich...
So einem kurzen, mit so einem kurzen Höschen.
Ja, alles dann, knapp. Mhm. Alles knapp.
Aber Kniestrümpfe bis zu den Oberschenkeln.
Richtig. So sieht's aus. Genau. Leute, stellt euch das mal vor. Stellt euch besser nicht vor. Das sind Bilder, die vergesst ihr nicht mehr.
Ja. Ach, da ist er wieder.
Da ist er wieder. Ja, genau. Ja. Es ist Sommer.
Ach so, macht man das. Okay, ja.
Ach so, genau. Das ist eigentlich,
ich überzeugt mich trotzdem nicht.
Nee. Also, ja. Wir hatten die besten Voraussetzungen, muss man sagen. Das Wetter war optimal. Es war mit dem Bergführer optimal. Für meinen Sohn war es super optimal. Auch, aber er sagte auch kurz danach, er hat natürlich, ich als Vorbild, ich war ihm mega dankbar, das kann ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass er so neben mir stehen geblieben ist, aber quasi eine Rollenumkehr das erste Mal so richtig stattgefunden in unserem beider Leben.
Du musst
so.
Dem alten Vater helfen.
Ja, einfach, aber der war so ruhig dabei, das hat genau geholfen, während ich verzweifelt im Tiefschnee steckte irgendwie und sagte, was eine Scheiße, das ist so weh. Piep, piep, ja genau. Und ne? Ja, genau. Ja, aber das wollte ich noch am Ende irgendwie mit reingeben. Cool, aber ja, muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Möchte aber nochmal machen.
Okay. Ja, gut, dass du das erwähnt hast. Somit hätten wir in dieser Episode das Thema Skifahren und Skitouring abgehakt. Was noch fehlt, ist Musik, Politik, Nachhaltigkeit, Verkehr und allgemeine. Genau. Was haben wir noch? Gibt's noch Themen, die wir noch anreißen müssen?
Kinotipps.
Ja, hatten wir in der letzten Episode auch gehabt.
Richtig. Deswegen dachte ich, das ist eine feste Rubrik. Ja.
Nö. Ich hab keinen Kinotipp, ehrlich gesagt.
Nee, ich würde jetzt auch abschließen, die Folge.
Also, wir wollen jetzt diese Folge beenden ohne Kinotipp.
Ja.
Ja, scheiße.
Und auch Politik. Ich habe keinen Bock mehr auf Politik. Ich habe gestern noch ein Gespräch geführt, da habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Es geht mir richtig auf den Zeiger. Ich merke so eine Wut in mir aufsteigen.
Also, zeig mir doch die Menschen, die in der Politik tätig sind, die noch irgendwie sinnvoll denken und handeln. Es ist alles wirr. Also, ich
die wirken genauso hilflos wie wir.
Am Ende ja, nee, ich glaube, ich würde mir zutrauen, ich bin ja auch gut im Krisenmanagement, ich würde mir zutrauen, Dinge besser anpacken zu können, ohne dass ich irgendwie eine Ahnung habe. Aber es geht ja auch nicht darum, dass man in jedem Gebiet Ahnung hat, sondern man muss es halt irgendwie koordinieren. Und ich habe das Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel die Bundesregierung sagt, so, ach, wir können jetzt hier mit der Energiekrise, da wird es keine schnelle Entscheidung geben und dann wird dann, so wie letztens die Reiche, die ja wieder super agiert hat mit ihrer hier um 12 Uhr dürfen keine Benzinpreise mehr.
Das war eine geile Idee, ist ja gut aufgegangen. Da hat man nicht gedacht, dass das einmal im Jahr, einmal am Tag dann.
Und jetzt haben sie sich überlegt, jetzt holen sie sich Experten noch dazu.
Ja, klar. Ich habe jetzt gelesen, dass so viele externe Berater, weil die hat ja alle rausgeschmissen, Ja. Die Beraterkosten sind in solche Millionen, also wir reden hier von Richtung 100 Millionen pro Jahr, hochgeschossen. Genau, ja. Also, und die kommen dann auch noch aus den falschen Bereichen natürlich, so, weil sie ist ja quasi nach wie vor, kann man glaube ich sagen, ohne sich die Zunge zu verbrennen, E.ON-Lobbyistin, weil sie ja im Vorstand da war.
Ja klar, total.
Völlig. Und die Sachen laufen halt in die Richtung, ne?
Ja klar. Ja, und dann werden auch Berater geholt. Und dann fragst du dich, wenn ich ja manchmal auch in der Beratung tätig bin, dann siehst du, wie man teilweise in der Wirtschaft da rumknapst und über Honorare falsch. Ich würde auch gerne mal die Bundesregierung beraten. Da gibt es ja anscheinend so finanziell keinen Deckel.
Kein Limit mehr.
Da wird ja einfach, da wird rausgeballert ohne Ende. Und das würde ich gerne noch einmal kurz mit dir besprechen.
Wollen wir uns als Berater, Kommunikationsberater da bewerben?
Ja, helfen kann man immer. Mhm. Olympia-Bewerbung, Köln, ja oder nein?
Ja. Ja, machen natürlich. Aber ich glaube nicht, dass Köln das dazu in der Lage ist, sage ich jetzt einfach mal, weil man ja mitbekommt, wozu Köln nicht in der Lage ist. So, ne? Also das ist ein Gedanke, den ich dazu habe, generell, aber mit dem Ruhrgebiet zusammen, so ist ja die Idee als NRW, ne, also Nordrhein-Westfalen, finde ich natürlich eine geile Idee. Logisch, wenn wir die Chance haben, Olympische Spiele hier hinzubekommen. Wenn es vernünftig gemacht ist, wenn es wieder einfach nur irgendwie, wir machen jetzt mal so halbgar, das hat man ja auch schon mal, und du brauchst den Rückhalt der Bevölkerung und.
Da bin ich mal gespannt.
Ja.
Also wir haben ja schon familienintern große Diskussionen.
Okay, wie sieht's bei euch aus?
Der Einzige, der uneingeschränkt Ja gesagt hat und hab dann aber auch, weil ich schon immer mal zu den Olympischen Spielen wollte und wenn ich nicht zu den Olympischen Spielen komme, dann müssen die Olympischen Spiele zu mir kommen.
So sieht's aus.
Auch wenn ich dann irgendwie paar 80 bin. Mhm. Aber das würde ich halt gerne erleben. Ich fände es super. Ich habe ja die WM, die EM hier erlebt, das ist ja einfach auch, das fand ich ein ganz, ganz tolles Gefühl, hier durch die Stadt zu gehen und die ganzen Menschen aus aller Welt hier begrüßen zu dürfen. Ich habe hier jeden Einzelnen mit Handschlag begrüßt.
Du warst ja der Stand quasi.
Ja. Hallo zusammen. Und nur jetzt sehe ich halt meine Frau, ne? Biathlon, schwimmt viel. Hier unser Agrippa-Schwimmbad, was jetzt irgendwie dicht gemacht hat.
Reißt es ab, glaube ich, vielleicht sogar, oder?
Ja, ja, die hatten erstmal haben das nur dicht gemacht, um dann erst anzufangen mit der Ausschreibung oder die anzulegen. Also man hat nicht schon während des Betriebs schon angefangen, irgendwie eine Ausschreibung vorzubereiten. Das wurde erst danach gemacht. Jetzt haben sie festgestellt, das ist so am Arsch, dass man das wahrscheinlich komplett abreißen muss. Mhm. Das heißt, wenn sie zum Beispiel morgens vor der Arbeit schwimmen gehen möchte, dann ist das in Köln kaum möglich. Ist eine Millionenstadt.
Das ist richtig.
Weil viele dann halt eben für Schulen frei sind, freigehalten werden oder so. Es gibt halt zwei oder drei Tage, wo man halt schwimmen kann. So, jetzt will sich Köln für die Olympischen Spiele bewerben und man hat hier noch nicht mal ein ganz normales Schwimmbad, also wo man wirklich also hier problemlos schwimmen kann. Also
was eine Frau könnte sich natürlich in der Sporthochschule einschreiben.
Natürlich. Könnte sie machen. Das ist ja auch eine Frage des Weges, ne? Da muss man halt eben da hinfahren, ne? Das ist ja auch so. Aber jetzt so in der Innenstadt oder so, also die kriegen es doch nicht mal hin, so ein fucking Schwimmbad.
Ja, das ist ja das.
Wie wollen die dann?
Berechtigte Zweifel.
Köln, sehen wir, ne?
Dazu, wie sollen die Leute transportiert werden?
Genau.
Ne? Also das ist ja...
Na bravo. Dann wird, ob man es jetzt gut oder schlecht findet, dann wird halt die Sportstadt Köln diskutiert ja mit dem Grüngürtel und dem FC und diesen dem Ausbau von Sportanlagen. Ja, es ist einfach nur so, also es geht mir nicht darum, ob das jetzt zu bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Nur die diskutieren seit über 10 Jahren darüber. Mhm. Ohne ein Ergebnis zu erzielen. Wenn das Ergebnis ist, nein, wir machen es nicht, oder wir machen es doch. Mhm. So, wie wollen die dann diese ganzen Olympischen Spiele bewerkstelligen, wenn sie die einfachsten Sachen nicht auf die Kette kriegen?
Mhm. Ist jetzt also, die Frage, ob die anderen Städte, die da mit sind in diesem Konsortium, ob die dann besser sind?
Ich glaube, Herne würde das schaffen.
Ja, da bin ich mir fast sicher, dass Herne das schafft, wenn du es jetzt sagst. Ja.
So, das wollte ich nur kurz nochmal anreißen.
Ja, das musste raus auch, das habe ich gemerkt.
Offen.
Ja, genau. Wir werden es berichten natürlich an dieser Stelle, was aus der Bewerbung geworden ist. Wir verfolgen es weiter.
Genau. Und in der nächsten Episode freut euch auf brandheiße Kinotipps, Wahlnews, politische
Piep, piep.
Und vieles mehr.
Man weiß ja nicht, vielleicht werden wir ja bis dahin auch ausgelöscht von Donald Trump, zumindest in der Androhung, wenn ganze Zivilisationen ausgelöscht werden. So.
Oder wir fliegen zum Mond.
Ich habe jetzt übrigens gelesen, jetzt wo wir weiter darüber sprechen, der wusste schon, also es gab schon den Deal mit dem Iran, aber er brauchte für sich
die Legitimation.
Die einfach nochmal, ich bin the tough guy und deswegen hat er es nochmal rausgehauen, in Absprache wohl, damit er gut dasteht. Wie man die Idee bekommt, dass man mit so einer Aussage gut dasteht, sei ihm jetzt, ja, keine Ahnung.
Eh scheißegal, was die Leute denken, weil ich meine, also
parallel fliegt der Vize, der Fancy Bancy, zum Orban.
Mhm.
Und ja, also die sind, eine Bekannte von mir hat einen amerikanischen Freund, wenn der sie besucht, dann wird er mittlerweile beleidigt, nur weil er Amerikaner ist. So, das haben sie richtig auch schon geschafft. So,
ja.
Das so richtig ist, ist aber ist natürlich Wahnsinn. Wie kann man sich so? Also ich bin schockiert. Ist auch eigentlich gar nicht lustig, aber es ist too much.
JD wird wieder Vater.
Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Oh Gott, jetzt vermehrt er sich.
Wie der die Zeit hernimmt.
Der ist doch gar nicht da. Der ist doch im Dauereinsatz. Die Welt.
Ja, der hat die Frau mit dabei.
Ja.
Air Force One.
Wie erklärt er denn seiner Frau, die ja, glaube ich, einen indischen Migrationshintergrund hat, die ganzen rassistischen Geschichten?
Das ist ja was anderes. Frag mal Alice Weidel.
Ach, stimmt.
Das ist ja immer was ganz anderes.
Man muss ja gar nicht so weit schauen.
Nein, nein.
Kümmern wir uns doch wieder um unsere eigenen Sachen. Das mache ich jetzt auch. Ich bin jetzt raus.
Ja, ich rauch. Ich rauch.
Ich rauch. Ich fange jetzt auch mal an zu rauchen.
Ich rauche mir jetzt eine K1 und dann gehe ich weiter.
Nimm mal zwei davon. Ja, genau. Oh, mach's gut.
Also, bis bald.
Leute, macht's auch gut.
Und
ja.